Hola a todos. Ihr hört hier den ziemlich begabten DJ in Bernabeu, der hier immer ganz gut auflegt vor den Spielen, natürlich in der Halbzeitpause. Es ist gerade Halbzeit beim Derby Madrileño. Es steht 0-0. Da fehlt noch irgendwie so ein Linienbrecher bei Real Madrid, weil Atleti verteidigt das ziemlich gut. Und das, obwohl sie sogar Reinildo verloren haben. Das sah nach einer schweren Verletzung aus. Egal, ich wollte euch ein bisschen erzählen. Für mich ist ja das erste Mal Bernabeu in diesem Jahr. Und es hat sich ein bisschen was getan. Der Pressebereich ist nach oben gezogen. Hier hat den Mann jetzt auf einmal ein bisschen mehr Platz. Es ist alles ein bisschen geräumiger. Auf einmal, vorher gab es so zwei Toilettenschüsseln für irgendwie 200, 300 Reporter. Und jetzt ist da auch da ein größeres Badezimmer. Es gibt auf einmal mehr Getränke, auch wenn das Wasser nur gratis ist. Florentino hat das Geld nötig. Es könnte ein bisschen wärmer sein. Es regnet noch da vorne rein. Zum Glück nicht auf uns. Aber gut, der Pressebereich. Uns geht schon ganz gut hier oben. Und ansonsten, es sieht gut gefüllt aus, das Bernabeu. Es hat sich schon einiges mehr getan. Das Schiebedach, man sieht es jetzt noch nicht, aber an sich funktioniert das. Die Elemente, die verschiebbaren Elemente sind schon da und kann auch schon verschoben werden. Aber trotzdem weiter noch sehr viel zu tun. Hier auf meinem Tisch muss man auch immer erstmal noch Staub wischen. Also man hat einfach hier auf der Baustelle überall ist so ein bisschen dieser Baustaub und es riecht ein bisschen danach. Der Rasen sieht dagegen ein bisschen besser aus. Aber gut, das ist jetzt das zweite Spiel mit dem neuen Rasen. Mal gucken, ob wie lange sich das hält. Ja, und ansonsten sehe ich noch nicht, dass, wie gesagt, Florentino Perez letzte Aussage war, im Sommer soll es fertig werden. Aber gut, der Sommer geht ja vielleicht auch bis Anfang September, wenn Real Madrid vielleicht dann erst das erste Liga-Heimspiel hat und die ersten 2, 3, 4 Spieltage wieder auswärts hat. Mal schauen, aber da ist immer noch sehr viel zu tun. Außen, innen, unten, oben, um das Stadion drumherum sowieso. Mal schauen, was auch das Spiel nachher ergibt, dann hört ihr mich gleich wieder. Den DJ nicht mehr, aber der legt jetzt noch weiter auf. Vamos! Wie soll ich das denn jetzt erklären? 1-1 im Derby. Da hat Real Madrid hier eigentlich das ganze Spiel über Spiel und Gegner, naja, mehr oder weniger unter Kontrolle. Wir reden von 62% Ballbesitz, 18-7 Abschlüssen. Dann geraten die Blancos in Überzahl, weil Correa eine dumme rote Karte sieht, aber auch zu Recht, weil Ball war nirgendwo und er schlägt nach hinten aus. Also Atletico mal wieder in Unterzahl und dann trifft Atletico mal wieder, wie man schon oft gesehen hat die letzten Monate. Er hat plötzlich in Rückstand, kommt dann doch noch zum Ausgleich. Der junge Alvaro Rodriguez, 18 Jahre, kommt jetzt zu seinem ersten Tor mit Real Madrid, nachdem er letztens schon die Vorlage gemacht hat. Aber es reicht trotzdem nicht. 1-1. Das ist ein dummer Patzer im Meisterschaftskampf. Eieiei. Ja, das haben sich ja einige anders vorgestellt im Bernabeu. Es leert sich, wie so oft, sehr schnell. Die Jungs gehen gesenkten Hauptes vom Platz. Alvaro winkt nochmal, natürlich mit seinen 18 Jahren. Na, schade, schade, schade. Wenn ich mal sagen, dass ein Sieg so viel verdient gewesen wäre, weil Atletico einfach sehr gut verteidigt hat. Und Real Madrid es nie geschafft hat, die in Verlegenheit in Ordnung zu bringen. Nie wirklich mal Chaos gestiftet hat. Da läuft noch Thibaut Courtois und applaudiert, bedankt sich bei den Fans. Nö, das hat mir jetzt auch nicht gereicht. Also schade. Das ist eine Steilvorlage für den FC Barcelona, dass die direkt am Sonntag wieder auf den Boden kommen. Aber wenn ihr das hier hört, wisst ihr ja schon, wie das ausgegangen ist. Alla Madrid. Alla Madrid. Naja. Schade. Ich gehe dann mal ab ins Studio zu Alex.
Ja, Steilvorlage für Barca, um auf den Boden zu kommen. Naja, eher bleibt der FC Barcelona auf dem Boden. Die erhoffte Formdelle von mir, beziehungsweise kleine Minikrise, sie ist da. Und so kann es jetzt doch auch in der Copa del Rey im Clásico am Donnerstag weitergehen. Oder Alex, hättest du da Einwände?
Ja, ich hätte Einwände, ja. Komisch. Servus, Grüße. Hola a todos. Ja, nicht so schönes sportliches, ja nicht nur Wochenende, sondern nicht so schöne sportliche Woche, die hinter Barca zurückliegt. Du genießt die Sonne in Madrid, hast das 1-1 nicht so genossen, aber wer hätte gedacht, nach einem Punktverlust im Derby, dass es doch ein Punktgewinn wird mit Blick auf die Tabellenspitze. Ne? Also von daher für dich ja doch kein schlechtes Wochenende gewesen, oder eine schlechte Woche.
Ja, irgendwie dann natürlich doch von 8-7 Punkte den Rückstand verringert, aber das ist trotzdem noch wenig Grund zur Freude, da muss immer noch sehr viel passieren, dass ihr so richtig aus der Spur kommt, dass dann auch Real natürlich seine Hausaufgaben macht und dann eben auch mit der enormen Doppelbelastung, weil wir sind ja noch in Europa, dass das irgendwie hinkommt. Also da bin ich weiter noch skeptisch, aber gut, das ist, wie gesagt, wie ihr hofft, dass jetzt Barca so ein bisschen mal aus der Form rauskommt und das war jetzt auch gegen Almeria gab es ja auch hier und da ein paar Problemchen. Da redet man natürlich drüber später. Es ist ja auch generell viel, war viel los in der Liga. Ich glaube, von den Top 8 Teams hat nur eines gewonnen und das war Betis mit irgendwie 3 Elfmetern und dann in der 95. Minute den Siegtreffer. Also da war einiges los. Ein sehr untippbarer Spieltag mal wieder. Da führt aktuell irgendwie Mixel mit 17 Punkten. Keine Ahnung, wie er das angestellt hat. Hat sogar Derby und Valencia richtig getippt. Denn Valencia hat ein Lebenszeichen geschickt. Die haben tatsächlich gewonnen. Es gab was noch alles in der Liga. SD Elche eben hätte auch fast Lebenszeichen verschickt, aber stattdessen gibt es viel Gejammer von denen, viel Gejammer auch mal wieder von Atletico. Bei Celta gibt es ein bisschen was zu berichten, die haben einen kleinen Fauxpas sich auch geleistet, dazu später mehr. Und wir haben natürlich heute, also Montagabend, ist dann noch die FIFA The Best Gala, wer wird Weltfußballer, Welttrainer, Welttorhüter. Da schauen wir mal, was wir da so an Prognosen noch abgeben können. Je nachdem, wie die Zeit dann reicht. Wir haben eh auch ein bisschen was an Input-Fragen bekommen vom Dominik und Florian, vielen Dank dazu. Aber wollen erstmal so ein bisschen schauen, dass wir so diese ganze letzte Woche nochmal Revue passieren lassen, Champions Europa League. Da würde ich erstmal generell sagen, es ist doch, also ich als Person, die, wenn er Fußball schaut, dann sind das zu 95% La Liga-Spiele und ansonsten sehr wenig Bundesliga oder mal andere Spiele. Aber jetzt mal wieder Champions League zu sehen, das ist doch wie von einem Twingo in einen Porsche zu steigen. Auf einmal geht's da so ab. Zumindest jetzt natürlich Liverpool gegen Real Madrid. Das war schon ein bisschen Urlaub für die Augen. Also du hast es doch bestimmt auch gesehen. Und
ich habe es auch gesehen. Urlaub für die Augen, naja, die Liverpool-Fans sehen das anders, ne? Und die Barca-Fans, die zumindest Champions League geschaut haben, ja, mit Blick auf Reals, sensationelles 5:2 in der Anfield Road, die werden auch sagen, der Twingo hat mir besser gefallen. wie Piqué übrigens, der fährt ja jetzt Twingo, der, ne?
Hier, die, mit die, seiner Rolex am Arm. Casio
am Arm. Casio am Arm und fährt mit dem Twingo vor, weil er hat ja Twingo gegen, wie war es, Ferrari getauscht, ja, oder? Ferrari oder Lamborghini? Weiß ich gar nicht. Genau, der Shakira-Song. Den habe ich übrigens tatsächlich heute wieder gehört. Ne? Ja. Von daher, ja, aber andere Geschichte. Nee, war schon hochklassig. Also auch übrigens Barca gegen Man United. Ne? Das war ja jetzt auch eher Champions League. Das hatten wir ja schon vom Hinspiel gesagt oder nach dem Hinspiel gesagt. Dass nur das Spiel an sich betrachten, das ist die Güteklasse Europas. Und da siehst du mal wieder übrigens, was man schon immer sagt, jeder kleinste Fehler wird halt bitterböse bestraft. War bei Real gegen Liverpool so, war natürlich bei Barca auch so. Das ist das höchste Niveau, da darfst du dir wirklich nichts erlauben, weder als Courtois noch als Alisson noch als, wie sie alle heißen, die Abwehrstümperer von Liverpool. Das wird einfach knallhart auf dem europäischen Top-Niveau bestraft. In La Liga eben nicht immer, deswegen hat Barca sehr oft immer mal 1-0 gewonnen mit Minimalismus, aber Europa ist einfach eine andere Kategorie, ne?
Ja, so werden weiter die Probleme von La Liga generell vor Augen geführt, dass man dort eben eher Treter als Techniker hat und einfach kaum noch richtige große Fußballstars, kaum noch Talente dabei hat, sondern einfach die ältesten Spieler durchschnittlich in den Top-Ligen, meiste Fouls, meiste rote Karten und auch generell viele Zeitschinder dabei. Und das ist nicht immer schön, aber trotzdem gab es jetzt eben am Wochenende einige unerwartbare Ergebnisse, dass sogar auch Osasuna vor dem Copa-Halbfinale noch gewonnen hat beim FC Sevilla, also auch das schon mal kurios. Aber da kommen wir so später nach und nach dazu. Wir wollen erstmal so ein bisschen bei Champions Europa League bleiben und da ist jetzt natürlich so ein bisschen das große Thema dann die jetzt Horrorwoche beim FC Barcelona, auch wenn das jetzt vielleicht dann nur so 5 Tage erstmal waren. Es kann ja eine Horrorwoche werden mit Copa del Rey am Donnerstag, aber wie hat selbst die Sport, wenn wir bei Pressestimmen gleich sind, hatte geschrieben von wegen, das Old Trafford ist ein weiterer Albtraum für die Sammlung. Seit dem Finale in Berlin eilt Barca von einem Desaster zum anderen. Ja, da gibt es ja diese lustigen Bildercollagen, hat dabei Barca Welt auch geteilt, was alles so von 2016, 17, 18, Rom, Anfield, Bayern, PSG, jetzt die letzten Gruppenphasen, alles passiert ist. Wie war das? Xavi hat jetzt in ein bisschen was über einem Jahr, ist er viermal aus europäischen Wettbewerben ausgeschieden. Autsch.
Autsch. Die Erinnerung hätte ich nicht gebraucht. Ich habe das tatsächlich versucht, bestmöglich schon zu verdrängen. Hätte ich jetzt nicht benötigt unbedingt, diese Erinnerung. Vor allem diese Collage, die habe nicht ich gepostet übrigens. Die habe ich mir auch gar nicht angeschaut.
Besser so.
Auf Barca-Welt. Aus Selbstschutzgründen. Ja, man muss ja keine alten Wunden öffnen. Danke dafür, Herr Kern. Europa, vor allem auswärts. Ne? Die ganz krachenden Niederlagen, die kamen ja auch immer auswärts. Mit der einen Ausnahme PSG, da haben sie ja das Hinspiel verloren, 1-4 und im Rückspiel ja in Paris gewonnen, hätten ja viel höher gewinnen müssen und dann Elfmeter verschossen, du erinnerst dich. Aber ansonsten die ganzen krachenden, schlimmen Wunden, die europäischen, kamen eigentlich immer immer auswärts, ne? Also Anfield Road, Roma, das 2-8 in Lissabon ist ja auch auswärts, war ja dieses Corona-Mini-Turnier. Jetzt wieder Old Trafford, was habe ich vergessen? Ja gut, Frankfurt war natürlich, gut, war auch auswärts, könnte man jetzt sagen, ne? weil der 40.000 Frankfurter im Camp Nou waren, also so gesehen ein Heimspiel wird jetzt mal Auswärtsspiel. Aber ja, Rückspiel auswärts in Europa, das ist schmerzhaft für Barca seit vielen, vielen Jahren. Déjà-vu hat man da, ja.
Und die letzten Jahre gab es dann ja auch immer noch die Probleme im Kader, dass man gesehen hat, die Abwehr ist nicht mehr so auf Top-Niveau, viele langsame Spieler, ob das Piqué war oder auch Alba mittlerweile. Ja, und also da war, letztes Jahr konnte man sich das aus dann so erklären, aber jetzt dieses Jahr hat man ja speziell in der Abwehr nachgerüstet, nach vorne irgendwie Lewandowski und so weiter. Natürlich gab es jetzt auch in der Europa League da noch Ausfälle, Dembélé, Pedri und Gavi. Aber so Ausfälle hat man ja immer mal in jeder Mannschaft. Also Real ist ja auch ohne Mondi, Tchouaméni, Alaba angetreten oder früh ausgewechselt. Trotzdem ging das irgendwie, trotzdem hat doch das die Qualität im Kader des FC Barcelona ist doch deutlich angehoben. Aber dann trotzdem, ich will auch nicht sagen, dass die Chancen los waren. Es gab ja irgendwie, erste Halbzeit war noch ganz okay, aber irgendwie so richtig in Gefahr haben sie nicht ausgestrahlt oder mal wirklich United. Ich glaube, am Ende hat Casemiro noch so einmal vor der Linie geklärt. Muss doch trotzdem mehr kommen von Barca, oder?
Ja, in der zweiten Halbzeit muss natürlich mehr kommen, wobei sie haben ja wieder, also die Ausfälle waren brutal. Deswegen hatte ich ja dann tatsächlich drauf getippt, dass es ganz knapp nicht reichen würde. Ich hätte eher gedacht, naja, Augenhöhe und dann vielleicht gehen dir die Körner aus in der Verlängerung. Es sah ja auch ein bisschen nach Verlängerung aus. Ich glaube, dann nicht Lewandowski in der 90. diese Riesenchance, die dann vor der Linie geklärt wurde. Das war diese Szene, die du meintest mit Casemiro, oder? Da war es Varane, wer da geklärt hat.
Ja, aber ich glaube, Lewandowski war nochmal, wo Fati ihm den Kopfball wegnimmt sogar.
Ja, aber der Schuss von ihm, ja, so ein Flachschuss aufs Lange, das war eben, und auch der Kopfball, der wäre auch besser gewesen. Also es waren wirklich, da sind wir wieder bei den Nuancen und Details, ne? Du hattest ja trotzdem da diese eine Chance zum Ausgleich und unterm Strich, glaube ich, mit Hin- und Rückspiel gesehen, wäre wahrscheinlich sogar zweimal Remis und dann Verlängerung vom Spielverlauf, vom Kräftemessen an sich, glaube ich, schon irgendwo wahrscheinlich, naja, gerecht gewesen oder der folgerichtige Ausgang. Aber klar, wenn Details den Unterschied ausmachen und du, ja, zweimal hinten dann doch pennst und vorne nicht durchschlagskräftig genug bist, dann auf Augenhöhe scheidest du halt knapp aus. Ich fand trotzdem, die Verletzungen waren bitter. Also ohne Gavi und Pedri wusstest du schon im Mittelfeld, das wird brutal schwer. Du sprichst die Kaderbreite an, aber Kessié und Sergio Roberto dann im zentralen offensiven Mittelfeld, also sie waren ja die offensiveren Positionen, das ist dann trotzdem zu dünn. Vor allem für Man United, klar. 16, 15, 14 andere Teams in der Europa League, die kannst du damit trotzdem dominieren oder schlagen. Aber gegen Man United, das mit neben Arsenal und natürlich Barca auf dem Papier mit Abstand beste Team in dieser Europa League, da wird es dann auswärts auch einfach dünn. Da hat Pedri enorm gefehlt als Kreativelement und Gavi natürlich auch als, ja, kämpferisches Element auch und Kreativelement, und der hat Dembélé natürlich gefehlt als offensivstärkster Flügelspieler. Und diese drei Ausfälle, die konnte Barca dann auch nicht auffangen. Ähnlich übrigens wie als Araujo und Christensen ausgefallen sind in der Champions League, konnten sie das, obwohl sie auf dem Papier damals ja 5 Innenverteidiger hatten, ne, mit Piqué und Garcia, und du hast trotzdem gesehen, ja, Piqué und Garcia klingen auf dem Papier ganz gut, aber nee, gegen Inter und Bayern reicht dieses Niveau dann nicht mehr. Gegen Cadiz wird es reichen, deswegen gewinnen sie ja ständig 1-0, und gegen Girona reicht es auch mit Alonso Innenverteidiger und Piqué und Garcia, aber nicht, wenn die großen Teams in Europa kommen. Und das war jetzt eben im Mittelfeld der Fall, beziehungsweise auf der Offensivposition mit Dembélé, Pedri, Gavi, das war dann doch zu dünn, und trotzdem bist du ja nur minimal knapp gescheitert und hättest ja, wie gesagt, die Verlängerung schon erreichen können, aber ja, der Kader ist für La Liga gut genug, aber wenn die wirklich großen Teams kommen in Europa, und da ist Man United einfach eins, in der aktuellen Form eins davon, weil die Form ja wirklich top ist, seitdem Ten Hag da ist, also das ist einfach eine Champions-League-Mannschaft Stand jetzt, und dann hat's halt Knapp nicht gereicht.
Ja, hatten wir auch schon beim letzten Mal das Thema, dann Unterschied La Liga, dann Europa wegen auch mit den Gegentoren. Das waren jetzt, glaube ich, 22 Gegentore in 13 internationalen Spielen. Und in La Liga stehen sie jetzt bei 8 gegen, also in generell anderen Wettbewerben, meine ich, auch mit Supercupa noch dabei. Aber irgendwie in diesen 23 Ligaspieltagen gab es eben nur 8 Gegentore. Jetzt das 8. am Wochenende, immerhin immer noch die beste Abwehr. Jetzt ist nur die Frage, man kann ja auch als FC Barcelona da jetzt sagen, gut, Europa League aus, wir sparen uns da jetzt 4, 6, vielleicht sogar 7 Spiele mit dem Finale. Doppelbelastung fällt weg. Das kann schon auch einen positiven Effekt haben auf die Mannschaft, auf die Frische. Copa del Rey sind ja jetzt auch nur noch 2 oder 3 Spiele mit dem Finale. Aber ich glaube eben wieder, dass dieser, was ich mir auch erhofft hatte, dass dieser psychologische Effekt dazu kommt, dass da Barca ist, da, dass es da jetzt vielleicht wieder Flashbacks gibt zu damals Anfield und Rom und so weiter, dass da jetzt wieder ein kleines Loch fallen. Und El Mundo hatte auch geschrieben, weitere Pressestimme, Barcelona wurde von einem Sturm überrollt, in dem nur stabile Vereine und reife Mannschaften überleben, und Barca ist weder das eine noch das andere. Und das wird sich jetzt eben zeigen, ob Barca da rauswachsen kann und da eben weiter zurück in die Spur findet direkt. Das war jetzt in Almeria nicht unbedingt der Fall. Also, wie siehst du das jetzt? Glaubst du, Europa League aus kann gut sein, wegen fehlender Doppelbelastung, oder hättest du es lieber mitgenommen, um irgendwie in Form in Schwung zu bleiben?
Also grundsätzlich als Mannschaft wächst du ja nur durch Erfolgserlebnisse, sei es in Europa, sei es in der Liga, sei es in der Supercoppa, ne? Das ist das, was eine Mannschaft dann zu einer großen Mannschaft macht, wenn du einfach Spiele gewinnst. So viele wie möglich, so schwere Spiele wie möglich. Nicht nur die Pimmelspiele gegen die Cardis dieser Welt, sondern die großen Spiele, ne? Die Klassikos, ja, im Supercup, dass du dich auch mal in einem schweren Spiel gegen Betis mal im Elfmeterschießen durchsetzt. Mhm. Auch das gibt dir einen Push, auch als Mannschaft. Und dass du dann eben mal ein Finale gewinnst, auch wenn es nur die Supercoppa ist. Aber du hast ja gesehen, wie sie gefeiert hatten. Klar. Da wurde man ja von den Madridistas teilweise verarscht. Ihr feiert die Supercoppa so wie wir die Champions League. Mhm. Ne? Trotzdem siehst du, wie wichtig das für eine Mannschaft ist, damit sie wächst und damit sie wieder dahin kommt, wo sie einfach seit 3, 4 oder was weiß ich, wie vielen Jahren nicht mehr ist, nämlich ganz oben. Und zwar nicht nur in La Liga, sondern wirklich auch generell in Europa als Mannschaft, dass du zu den Großen wieder hochwächst. Es ist ja weiterhin eine sehr junge Mannschaft im Umbruch, ne, mit Gavi, Petri, Balde hast du ja da 3 U20-Spieler, die Stamm sind einfach. Und dass so eine Mannschaft wächst mit so vielen jungen Spielern oder eine umgebaute Mannschaft mit auch vielen neuen Spielern, mit vielen Neuzugängen, das kommt nur über Erfolgserlebnisse, und zwar natürlich in den größtmöglichen, schwerstmöglichen Spielen gegen die bestmöglichen Gegner. Und da haben sie die Supercoppa gewonnen, aber eben jetzt erneut einen Tiefschlag kassiert, denn das war eines dieser Spiele, das für eine Mannschaft auch psychologisch natürlich auch im Wachstum aufs Wachstum gesehen sehr, sehr wichtig sind. Ob es jetzt nichts Knacks gibt, klar, musst du abwarten, aber förderlich ist es natürlich nicht für dein mannschaftliches Innenleben, für dein Binnenwachstum, dass du da wieder ein großes, schweres Spiel verlierst, wo du quasi wieder auf Augenhöhe warst, weil bei Inter waren sie ja auch auf Augenhöhe hin- und Rückspiel gesehen, das war ja auch, und da hat der Piqué diesen Monsterfehler gemacht, davor haben sie ja geführt, also sie waren ja wirklich richtig gut im Spiel, da hat es wieder knapp nicht gereicht, in München waren sie ja auch sogar die bessere Mannschaft, falls du dich erinnerst, beim 0-2, haben die Tore nicht gemacht, haben sich nicht belohnt und dann auch binnen, was waren es, 5 Minuten 2 Gegentore kassiert, bisschen ähnlich, Parallelen übrigens zu Manchester, da haben sie übrigens wenigstens das Tor gemacht, aber dann trotzdem binnen 5 Minuten, aber in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen den Faden verloren, eiskalt erwischt, konnten sich nicht erholen. Obwohl sie, wie gesagt, über das ganze Spiel gesehen sehr gut drin waren. Und das ist etwas, was diese Mannschaft natürlich braucht, dass du solche Spiele, wie du sagst, als gewachsene Mannschaft musst du solche Spiele auch mal überstehen und auch einfach mal gewinnen. Das tut dir richtig gut, und das haben sie bisher noch nicht geschafft gegen die Großen. Und deswegen, klar, gibt es da immer Fragezeichen, wie gut die Mannschaft wirklich ist. Denn wie gesagt, die Gradmesser sind nicht Cadiz und Girona. Die Gradmesser sind die großen Teams.
Ja, Gradmesser ist natürlich auch nicht Almeria, um da jetzt zum Wochenende zu kommen. Auch da, Stichwort Faden verloren, ist es halt auch das Spielerische, wo ich mich wundere, was ist da jetzt mit Barca wieder passiert? Warum kommen jetzt auf einmal nur noch ideenlose Flanken in den Strafraum? Also auch da hat natürlich wieder ein Petri gefehlt und ein Dembélé gefehlt. Ja, aber du hast
aber ja, das war wirklich, Lewandowski, das war furchtbar.
Ja, furchtbar. Und das haben auch bei unseren Tipps jetzt nicht viele erwartet. Also ich glaube, nur der Rafa hat auf 1-0-Sieg Almeria getippt. Alle anderen haben zumindest irgendwie fast eigentlich trotzdem alle auf Barca-Sieg, dass eben Barca zurück in die Spur kommt. Ich habe auch auf die Punkte geschielt, eher mich aber über einen Patzer gefreut. Aber dann, dass Barca da, du hast ja auch 65 Minuten Zeit, die du in Rückstand bist, es ist ja nicht so, dass das Gegentor in der 88. gefallen ist. Und trotzdem so viel Gefahr war da auch wieder nicht. Und auch Lewandowski muss da mittlerweile kritisiert werden. Also die ersten 14 Spieltage hat er 12 Tore gemacht, aber seit der WM jetzt an 6 Spieltagen nur 2 Tore. Und da auch hängt so ein bisschen in der Luft. Was ist da passiert?
Ich habe heute einen Tweet gesehen, ich habe ihn nicht überprüft, aber ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Tore Kalenderjahr 2023, Lewandowski 2, Achtung, Martin Braithwaite 4. Oh Gott, ja. Das tut so weh.
Ja.
Ausgerechnet der Vogel, ne? Ja, aber du sagst es, auch das übrigens war jetzt kein großes Spiel. Mhm. Ne, ist ja nur Almeria aber away.
Ein besonderes.
Almeria, aber eben ein sehr wichtiges mit deinem EL aus im Rücken, mit du kassierst den frühen Rückstand, rennst dem hinterher gegen einen soliden, sehr, sehr bissigen Gegner. Auch da wäre einfach mal eine Real Madrid-eske Remontada im Spiel einfach super, super wichtig für die Mannschaft gewesen, ne? Dass du das Ding nochmal drehst. Denn hässlich spielen und gewinnen, das haben sie schon geschafft, fast schon im Real Madrid-Style, hätte ich jetzt spöttisch gesagt. Ja, Girona und wie sie alle heißen, diese ganzen 1-0-Gurkensiege, aber dass du mal einen Rückstand, wenn der Widerstand groß ist, wenn es super schwer ist, wenn du müde bist, wenn du psychologisch und körperlich angeschlagen bist, dass du da trotzdem irgendwie schaffst, da das Spiel zu drehen. Das wäre auch so, so wichtig gewesen für die Mannschaft. Und das haben sie einfach nicht geschafft, weil sie keine einzige zwingende Torchance oder überhaupt Torchance, die man so nennen kann, herausgespielt haben. Denn die eine Flanke, die dann Araujo verpasst, ja, da fehlt ein Millimeter. Aber es ist ja keine Torchance in dem Sinne, es ist ja nichts herausgespielt. Du haust auf gut Glück da 47 übrigens Flanken rein.
Was?
47 Flanken. Also das machen normalerweise Abstiegskandidaten. Ne? Das würde ich vom 1. FC Nürnberg erwarten, wenn er gegen Sandhausen 0-1 hinten liegt und dann ab der 75. weil er so ideenlos einfach die Dinger reinflankt und dann irgendwie Jan Koller einwechselt oder wie sie alle heißen von früher. Aber vom Barca erwartest du was nicht, vor allem nicht, wenn es so früh im Spiel ist. Du hast es ja angesprochen, du hast ja 70 Minuten oder was Zeit gehabt für dein Tor. Mhm. Und sie haben ja wirklich ab der 60. schon ideenlos geflankt über Alba und Ferran Torres. Also, ja, da würde ich dann schon sagen, offenbar dann doch irgendwie das nicht ganz verkraftet, das psychologisch verkraftet das EL aus, weil ne, du verlierst ja trotzdem, wenn du so spielst, zeigt das ja auf, dass du nicht die Ruhe behältst, die übrigens Real Madrid ja immer hat. Ne? Ja, wir liegen zurück, das macht uns nicht aus, wir spielen ja trotzdem unser Ding. Nee, die haben jetzt schon irgendwie Panik bekommen, waren völlig ideenlos, wussten nicht, was sie machen sollen und schaufeln, absolut plan, ideenlos und kopflos Flanken rein. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen, ne, wenn du da überhaupt nicht die Ruhe behältst, sondern keinen vernünftigen Fußball mehr spielen kannst.
Kann passieren sowas. Auch Real Madrid hat auf Mallorca frühes Gegentor und danach keine wirklichen Ideen gezeigt. Aber da dieser Zeitpunkt jetzt bei Barca, das ist wie gesagt das, was ich mir ein bisschen erhofft hatte für das Pokalspiel. Da kommen wir auch gleich zu. Aber ich habe noch ein paar Fragen, unter anderem vom Dominik. Da geht es jetzt um das System. Er fragt, warum spielt Xavi nicht mit zwei Flügelstürmern, wie es normal ist für Barca, und lässt Gavi dann im zentralen Mittelfeld spielen? Dabei würde Barca besser in der Breite sein, mehr Läufe über die Seite machen können und somit kann man auch Lewandowski öfter besser bedienen. Jordi oder Balde könnten öfter hinterlaufen und so weiter. Gleichzeitig ist Gavi kreativ und geht auch mal in die Box. Oder wieso nicht Petri und Gavi gemeinsam im zentralen Mittelfeld? Die würden sich super ergänzen. Ja, er ist ja jetzt mehr der Linksaußen, Gavi zuletzt gewesen, oder?
Ja, wieso das aktuelle System? Weil es super gut funktioniert hat. Im Superklassiko gegen Real Madrid haben sie ihre beste Saisonleistung wahrscheinlich gezeigt gegen einen vernünftigen Gegner. Ne? Da zählt nicht irgend so ein 4-0 gegen Cardiff, das ist ja einfach wurscht, sondern ne, gegen einen guten Gegner war das wirklich spielerisch und dann auch ergebnistechnisch die mit Abstand beste Saisonleistung. Und das haben sie eben mit dem falschen Flügelspieler Gavi hinbekommen. Man muss natürlich dazu sagen, es war ja ein bisschen aus der Not geboren, weil die ganzen Flügelspieler nicht gut funktioniert haben. Also Dembélé auf rechts fühlte sich einfach ein bisschen wohler als auf links. Rafinha funktioniert nur auf rechts als Linksfuß, weil er dann nach innen zieht. Auf links hat der nicht funktioniert, wurde zwei oder dreimal ausprobiert. Und wer auf links in dieser Saison einfach null funktioniert hat, weil die Form nicht da war, waren Ansu Fati und Ferran Torres. Ja. Das heißt, du hattest nicht diesen klaren Linksaußen, wo du sagst, der ist gesetzt und der macht uns klar besser. Du probierst da immer mal wieder Dembélé aus, aber der ist einfach besser auf rechts. Und so hatten sie nicht diesen, obwohl der Kader breit ist mit Flügelspielern, aber diese offensichtliche Linksaußenoption, die dich wirklich besser macht, die dir was gibt, die war so nicht da. Also haben sie ein bisschen umgebaut, wollten mehr Kontrolle haben. Und das hat halt eben in den großen Spielen, in den schweren Spielen einfach sehr, sehr gut funktioniert. Auch bei Betis haben sie es ja angewandt. Da haben sie ja auch gewonnen und hatten viel Ballbesitz und viel Kontrolle. Gavi, Petri, fühlten sich da auch sehr, sehr wohl in der Rolle, muss man ja auch sagen. Mhm. Petri konnte ja dadurch ein bisschen offensiver spielen, weil Busquets und De Jong mehr so eine Doppel-6-Art spielten, wo sich auch De Jong wohler fühlt. Das heißt, du hast mehr Kontrolle im Zentrum, in der Defensive auch gegen den Ball und auch mit Ball. Das heißt, Petri hat mehr Freiheit nach vorne. Petri ist dann so mehr in den Zehnerraum gerückt, konnte näher an Lewandowski spielen, was natürlich dann auch mit Lewandowski und Petri profitierte. Also es gibt schon viele Gründe, warum man das A angewendet hat und warum man das B dann auch beibehalten hat, weil es wirklich gut funktioniert hat. Aber klar, irgendwann bist du auch ausgerechnet und irgendwann macht sich dann auch bemerkbar, wenn sich die Mannschaft, der Gegner so hinten reinstellt und die Flügel offen lässt, und das hat ja Almeria offensichtlich getan, weil die wussten, die Barca will am liebsten durchs Zentrum kommen, Flanken können sie eh nicht, wir können das gut verteidigen, das ist auch einfach zu verteidigen, also lass mal die Flügel frei, sollen sie flanken, und das hat Barca gemacht und absolut ideenlos. Also im Endeffekt, ja, die Stärken Barcas quasi negiert, Zentrum zumachen, und klar, du hast auch Pedri nicht als Kreativelement, Kessi ist ja kein Kreativer, du hast Dembélé nicht als Dribble-Element gehabt und so fiel Barca gar nichts ein und so war dieses System im Nachhinein natürlich das falsche System. Wärst du mal lieber im 4-3-3, aber ja, ob jetzt das so gut geklappt hätte, sei mal dahingestellt. Sie hatten ja nur Ferran Torres auf der Bank als Flügelspieler, ne? Weil Ansu Fati ja auch nie verletzt war. Ja. Mittelstürmer haben sie ja auch keinen mehr, da ist ja auch keiner, kein Ersatz. Also von daher war die Offensive auch so dünn.
Ja, Lewandowski hat es ja eh nicht ausgewechselt, glaube ich, der
Spiel. Ja, nee, aber allgemein gesprochen, du hattest nur einen Offensivmann auf der Bank, einen richtigen, das war Ferran Torres. Ja. Ansonsten nix. Mhm. So. Von daher ist es jetzt auch dünn. Sobald da halt wieder mal zwei verletzt sind, wird es halt dünn. Auch im Mittelfeld natürlich, ne? Wenn jetzt plötzlich Sergio Roberto jedes Spiel spielen muss, auf verschiedenen Positionen, ist ja auch nie ein gutes Zeichen, denn so kreativ ist er ja leider doch nicht. Ne? Macht seinen Dienst nach Vorschrift und spult seine Meter runter und kämpft.
Solche
und
brauchst sich rein. Du auch,
wie unser Lukas. Solche brauchst du auch, aber solche nutzen dir manchmal nicht so viel wie gewünscht, wenn der Gegner sehr, sehr bissig ist oder Man United und Co., wenn der Gegner europäisches Topniveau hat, dann reichen die Kessiers und Sergio Robertos dieser Welt halt einfach doch nicht ganz aus.
Dominik hat auch noch eine andere Idee, um das Mittelfeld zu verstärken. Er fragt genau dich, wie wäre es denn, wenn man Van de Beek holt? Er ist jetzt zurück bei United, aktuell wieder verletzt, aber ich glaube nicht mal Ten Hag hat den jetzt wieder hinbekommen, also wärst du wahrscheinlich jetzt auch nicht so dafür, den zu holen.
Was will ich mit dem holländischen Sergio Roberto, der seit 4 Jahren außerhalb von Ajax nichts mehr zustande bringt. Nee, du hast gesehen, was Barca braucht. Sie brauchen erstmal den Backup für einen als Mittelstürmer, weil sie nur den einen haben, der ist 35 und in manchen Spielen auch absolut aufgeschmissen, weil klar, der wird von 2, 3, 1,90 Männern in die Mangel genommen. Eli war richtig stark bei Almeria, ne? Der hat das ganze Spiel gedeckt. Dann ist Lewandowski völlig abgemeldet. Als einstiger Stürmer ist auch super undankbar. Und das heißt, du brauchst da einfach eine zweite Option, auch mal zu rotieren. Du kennst das ja sowieso von Real Madrid, du wünschst dir seit 4 Jahren einen verlässlichen zweiten Stürmer, ne? Also eine 1B-Lösung, 2A-Lösung. Und sie brauchen auch mehr Kreatives im zentralen offensiven Mittelfeld, denn wenn Pedri nicht da ist, und auch den kannst du ja auch nicht verlassen, der ist ja trotzdem erst was 19, 20, also kannst du dich ja normalerweise auch nicht drauf verlassen, dass er, wenn du 60 Spiele die Saison hast, 60 Spiele lang durchspielt und immer deine tödlichen Pässe macht und wichtige Tore und so. Also du brauchst da für mich auch ein zweites kreatives Element im Mittelfeld. Also mit Blick nach, einen Offensivstarken. So. Und dann wäre so ein vernünftiger Rechtsverteidiger also ein Offensivstarker vielleicht auch nicht so verkehrt, denn du hast gesehen, Koundé ist ja gut, der hat jetzt nicht gespielt gegen Almeria, aber ne, ist eigentlich ein Innenverteidiger, ist eher ein Defensivstarker, der stabilisiert die Abwehr, deswegen ist die Abwehr so bombenstark. Aber gegen die Almerias dieser Welt brauchst du hinten keinen Koundé oder einen Araujo oder selbst einen Sergio Roberto, weil die nach vorne viel, viel, viel zu wenig machen. Da brauchst du einen typischen, ja, so einen Marcelo-Typ fast schon, ne? So einen Dani Alves-Typ, der einfach nach vorne dribbelstark ist und ballsicher und technisch stark und einfach sehr viel Offensivgeist hat. Und so einen Rechtsverteidiger hast du nicht im Kader bisher. Vielleicht durch den Neuzugang, Julian Araujo von LA Galaxy, aber ob der das Niveau hat, der wurde ja eh nur für die zweite geholt, ist ja nicht mehr spielberechtigt aktuell, aber da brauchst du, finde ich, auch einen offensivstarken Rechtsverteidiger, das sind so die für mich die Planstellen Nummer 1.
Ja. Okay, soweit erstmal zur Horrorwoche des FC Barcelona, die eben noch weitergehen kann. Dazu hat uns Florian seine Theorie geschrieben. Florian schreibt, jetzt Barca verliert im Pokal gegen Real, dann ist die Stimmung richtig im A, ein paar Pünktchen danach. Dann erkämpft sich Valencia, weil gegen Barca immer motiviert, einen Punkt im Camp Nou. Die Woche darauf gegen Bilbao, in Bilbao sogar, schaut auch nur ein Punkt für Barca bei raus, sodass Real im Ligarückspiel im Klassiko die Tabellenführung übernimmt. Boah, das ist alles noch weit weg und ja, das nächste Programm für Barca mit Valencia und Athletic ist auch unangenehm, vor allem da jetzt Valencia wieder Leben hat und einen Arbeitssieg geholt hat. Aber so ein bisschen, wie ich wiederhole, habe ich schon ein bisschen drauf gesetzt, dass vor allem jetzt auch Real Madrid die Hausaufgaben muss. Also Almeria hat die Aufgabe zu 100% erfüllt, danke dafür. Jetzt muss dann aber auch in der Copa was beisammen kommen, dass bei Real ja jetzt auch nicht alles perfekt und rund läuft und Liverpool da nicht unbedingt eine Ausnahme war. Man hatte davor ja, ich glaube, 20 Tore in 5 Spielen inklusive Club-WM. Es lief wieder ein bisschen besser, aber trotzdem auch hier immer da noch ein paar Ausfälle mit Mondi, Alaba, Rodrigo. Da war jetzt das speziell das Spiel gegen Atletico 1-1. Du kannst mal unentschieden spielen im Derby, keine Schande, aber dass auch da so wenig Gefahr ausgestrahlt wurde, Benzema komplett blass und Vinicius ein bisschen was versucht, Asensio auch komplett abgemeldet, also die hinten, die haben schon ihren Job gemacht, dass dann Jimenez mal durchrutscht, ist okay bei seinem Kopfballtor, aber das war einfach wieder viel zu wenig, viel zu enttäuschend und ich weiß nicht, du hast dich bestimmt auch ein bisschen gewundert, weil du hattest ja auch mal ausnahmsweise auf Realsieg im Derby getippt, sonst immer irgendwie unentschieden.
Ja, ich tippe seit Jahren unentschieden im Derby. Nie geht's unentschieden aus, immer gewinnt Real. Und jetzt dachte ich mir, naja, komm, jetzt hier mit diesem 5-2 im Rücken, im Bernabeu, da werden sie jetzt mal gewinnen. Und dann geht's just jetzt unentschieden aus. Aber so traurig war ich natürlich nicht mit Blick auf Kicktipp, war eher glücklich mit Blick auf die Tabelle. Ja, gut, hat jetzt nicht so viel gebracht, ne? Im Nachhinein. Übrigens, kleiner Nachtrag zu Dominik, der uns geschrieben hat wegen Van der Beek. Ist mir jetzt erst eingefallen. Es gibt einen anderen Spieler, der ein bisschen besser in das Profil, in das Barca-Profil passt, der auch ablösefrei ist im Sommer. Gündogan von Man City.
Oh, guck an.
Der ist ablösefrei und der würde mir wesentlich besser gefallen als Van de Beek und würde auch wesentlich besser passen. Ne, kreativ, spielt ein bisschen offensiver, ballsicher etc. Also das wäre so meine erste Idee, die mir jetzt einfallen würde, nur als Nachtrag. Gut, um zu Real zu kommen, boah, das war schon dünn, oder? Also da war ja, also das ganze Spiel jetzt nicht mal unbedingt als Kritik an Real Madrid, sondern ich habe einen schönen Tweet gelesen, ein entkoffeiniertes Derby, decaffeinated Derby Madrileño, ne? Also wie ein Kaffee ohne Koffein, da war wenig los, da war wenig.
Oder ohne Schuss einfach, wenn ich meine Carajillo trinke in Spanien.
Das weiß ich nicht, ich trinke sowas nicht, aber ja, also das war schon wirklich. Da hatte ich mir vom Spiel an sich wohlgemerkt einfach mehr erwartet. Das war schon sehr überschaubar.
Dass man keinen offenen Schlagabtausch wie in Liverpool erwarten kann. Logisch, es ist Atletico, die da nicht so viel Raum bieten und speziell dann auch Vinicius ein bisschen härter angehen. Aber da hat vielleicht dann auch der Schiedsrichter früh, also es war jetzt auch kein super brisantes, wildes mit vielen Fouls Derby, weil einfach Jesus Gil Manzano früh schon nach einer halben Stunde 3 gelbe Karten gezeigt hat. So war dann vielleicht schon mal ein bisschen das Feuer ein bisschen nicht erloschen, aber es gab schon wildere Derbys in der Hinsicht und dann trotzdem hat einfach, muss ich dann auch Atletico loben, die haben stark verteidigt, gut verschoben und da einfach auch nie groß mal Lücken oder Raum angeboten. Das ist dann auf Kosten ihrer Offensive, wo sie eigentlich auch nur den Jimenez-Schuss hatten und ich glaube noch einen Freistoß irgendwie von Griezmann oder so, aber das war es ja dann auch. Die waren mit dem Punkt von Beginn an zufrieden und trotzdem musst du als Real Madrid, musst du als amtierender Meister mit zuletzt 20 Toren aus 5 Spielen, musst du da mehr Lösungen suchen, mehr Kreativität zeigen. Auch mal Valverde muss diese starken Linien, die geordneten Linien von Atletico muss da durchbrechen, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Auch Strafverteilung im Strafraum, hat so dort wenig Kontakte, wenig Bewegung. Also ganz schwach offensiv von Real Madrid, deswegen ein verdientes Unentschieden hat sich Atletico erkämpft.
Gehe ich mit, vor allem mit Blick auf die Zeit, die Real Madrid in Überzahl vollbracht hat. Ne? Oh. Reden wir ja gleich über über den Aufreger wahrscheinlich. Ne, wird des Spieltags gut, bei Elche gab es sehr, sehr viele Aufreger, aber ne, von der Gewichtung des Spiels her war es ja schon wahrscheinlich in La Liga der Aufreger schlechthin an diesem Spieltag, über den reden wir gleich, aber um vorher drüber zu sprechen, sie waren ja trotzdem, 30, 35 Minuten in Überzahl, genau. Real Madrid. Und gerade dafür war das enorm dünn, wie du sagst. Da viel zu wenig Bewegung. Die Mannschaft wirkte auf mich, um ehrlich zu sein, auch wirklich sehr, sehr müde. Mhm. Vielleicht nur im Kopf, vielleicht nur in den Beinen, war höchstwahrscheinlich beides, wie das halt einfach so ist in diesen englischen Wochen, wenn du vor allem ein Auswärtsspiel hattest, wo du fliegen musstest, bei Barca hast du es auch gesehen, da wirkte die Mannschaft ja auch nicht so spritzig, nicht so hinten raus, hast du einfach nicht mehr so die Körner gehabt, dass du hier alles raushaust, wie bei den berühmten Remontadas hier von Real in der Champions League, wo du gesehen hast, hinten raus, als sie mussten, da gab's Vollgas, da gab's Feuer, da gab's Stress für den Gegner. Das hast du bei beiden Mannschaften, Real und Barca, hinten raus, obwohl die Ergebnisse schlecht waren, einfach nicht gesehen. Und das ist eben so, wenn du davor schwere, große Auswärtsspiele in Europa hattest. Das sind genau diese Stolpersteine, über die wir Woche für Woche sprechen, die einfach sehr, sehr schwer sind. Und dass Real, wie gesagt, müde war im Kopf und in den Beinen, finde ich, hat man ihn stark angesehen.
Ja, die Real steht jetzt auch vor der 9. englischen Woche am Stück. Das ist einfach ein Wahnsinnsprogramm, dass Top-Vereine mal 2, 3 englische Wochen am Stück haben. Ganz normal gab es schon immer, aber nicht 9 englische Wochen am Stück. Und dann ist erstmal eine Pause und dann kommt bald die Länderspielpause wieder. Also da merkt man schon, man schleppt sich so ein bisschen über die Linie. Trotzdem hat Ancelotti ein bisschen rotiert und dann gab es ja auch noch nicht nur die rote Karte, es gab ja auch noch, dass bei Atletico ein wichtiger Mann raus musste, also Reinildo, frühe, schlimme Verletzung, Kreuzbandriss da, mucho animo, auch da musste ja Simeone ein bisschen umstellen und trotzdem hat das irgendwie funktioniert und Simeone, muss man auch erwähnen, hat jetzt einen Rekord sich geschnappt, er hat jetzt 425 La Liga-Spiele, das ist glaube ich La Liga-Rekord vor Reallegende Miguel Munoz, der bisher 424 hatte, also da Respekt. Aber ja, darüber redet nach dem Spiel keiner mehr, denn dann Schlüsselszene war 64. Minute. Irgendwo hat, ich glaube, Atletico einen Einwurf und irgendwo stehen auf dem Platz Rüdiger und Correa. Ja, ziehen so ein bisschen an sich rum, scheinen sich besonders gern zu haben. Ja, und dann zuckt bei Correa so der Ellenbogen raus. Das ist eine Szene, über die kann man diskutieren, weil Rüdiger muss danach nicht in den Rollstuhl. Ja, der konnte danach weiterspielen, hat natürlich sich hingeworfen, aber trotzdem ist das für mich eine Tätlichkeit dann, weil was willst du da? Das war ja kein Zweikampf um den Ball, wo der Ball in direkter Nähe war und Correa hat abgeschirmt und ein bisschen mit den Armen gefuchtelt, wie man das so macht halt. Das war einfach nur, ich gebe dir jetzt mal kurz einen mit und zeig dir mal, wer hier der Boss ist. Rüdiger fällt hin, Schiedsrichter hat genau hingesehen, wie ich vorhin gesagt habe, er hatte eine klare Linie, Chilmanzano, frühe gelbe Karten und dann war auch das dann eben rote Karte. Also man kann diskutieren, weil Rüdiger konnte weiterspielen, ist nicht schwer verletzt, ich weiß, aber trotzdem dumme Aktion von Angel Correa, oder?
Gehe ich mit, dass es eine dumme Aktion ist? Ob es aber unbedingt rot sein muss? Naja, also ich finde es schon sehr, sehr hart, die Entscheidung. Ich meine gelesen zu haben, dass sogar die AS und die Marker geschrieben haben, nee, das ist die viel zu harte rote Karte. Also da gibt es ja immer viele... Viele Artikel von vielen Meinungsmachern, ne? Gibt es nicht die eine Meinung, die das Blatt hat, aber ich habe gelesen, dass zumindest in einem Artikel da beide Madrider Tageszeitungen, die ja stark weiß angemalt sind, da auch gesagt haben, nee, das war eigentlich keine rote. Ich finde es sehr, sehr hart für ein Derby, in dem auch wenig vorher passiert ist, wenig Hitzigkeiten, gab es ja kaum irgendwelche Fouls oder irgendwas.
Ja, weil der Schiedsrichter früh klare Linie gezeigt hat.
Dass du dann direkt für so eine Grauzonenaktion dann rot zeigst, finde ich schon sehr, sehr hart. Gibt für und wieder. Man sieht das Ausschlagen. Man kann natürlich auch sagen, naja, der will sich nur nicht befreien, er wurde ja nicht so festgehalten, aber das macht man häufiger vor allem im 16er bei Ecken, dass man kurz sich irgendwie mit den Armen löst oder kurz schubst, kurz ausschlägt, kurz sich befreit, kurz so ein Ausschlagen macht, ohne dass es so eine richtige Tätigkeit ist. Da juckt es dann auch nie jemanden. Ich find's hart, muss ich ehrlich sagen. Allgemein gesprochen, jetzt weniger, weil es Atletico betrifft, kann mir ja wurscht sein, ob die rote Karten kriegen oder nicht. Sind ja eh gewohnt, ne? Kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, weil sie sich ja wieder beschwert haben. Aber so fürs Spiel an sich, für die Gewichtung dieses Spiels, für wie viel auf dem Spiel steht und eben, dass das Spiel eigentlich sehr ruhig war bisher und dann eskaliert die Partie quasi wegen deiner Entscheidung, die du so nicht unbedingt treffen musst. Wenn er gegen das Gesicht schlägt, vielleicht ist es nochmal was anderes, aber so vor die Brust. So einen richtigen super, super Ellbogenschlag konnte ich da auch nicht sehen aus der einen Perspektive. Also es ist für mich eine sehr harte Entscheidung. Also als Atletico denke ich mir auch, muss das unbedingt sein. Aber klar, nichtsdestotrotz, warum macht's Correa? Also lass es einfach bleiben, dann passiert nichts. Logisch. Da bin ich auch hundertprozentig bei jedem, der das so sagt. Das ist natürlich unwidersprochen korrekt. Er muss das nicht machen. hör auf, da einfach auszuschlagen und dann passiert dir gar nichts. Logisch. Also ich will da auch nicht den Spieler in Schutz nehmen, um Gottes Willen.
Viral ist da auf Twitter auch noch gegangen, eine vergleichbare Szene, wo auch mal Atletico gegen Chelsea gespielt hat. Damals Savic gegen den Rüdiger Chelsea und gab es eben auch im Zweikampf einfach mal so einen Ellbogen nach hinten geschlagen, auch nur auf die Brust, in Anführungszeichen nur, aber auch da gab es dann direkt Rot. Damals nicht so eine Aufregung wie jetzt, denn Atletico hat da mal wieder einiges an Jammerei gezeigt. Sie haben dann während des Spiels noch getweetet, nichts Neues im Bernabeu. Nach dem Spiel gab es einen ironischen Tweet mit so einem Foto von Correas Bein, wo so zwei blutige Kratzer drauf waren. Völlig zusammenhanglos, man weiß nicht, von welcher Szene das ist, was da passiert ist. Ist er beim Gang in die Kabine noch ausgerutscht, weil mit Rüdiger gab es da keinen Kontakt mehr.
Vor allem hat das ja nichts mit der Situation zu tun. Ne? Also von daher, ja schön, du hast Schürfwunden am Bein, am Knie, ja. Glückwunsch, was hat das mit dem Ausschlagen zu tun? Nix. Also von daher,
das Quatsch, wieder. Bisschen typisch Atletico-Gejammer, auch Simeone danach gesagt, wir wollen alle gleich behandelt und dann eben am nächsten Tag, dann am Sonntag gab es wieder so eine Pressemitteilung, wie nach diesem Copa Derby, wo ja Savic die rote Karte gesehen hat, da eben wieder der CEO von Atletico, Miguel Angel Gil, es lohnt sich gar nicht, das alles zu übersetzen, aber so grobe Zusammenfassungen, er schreibt, es ist bedauerlich, wir leiden immer unter dieser Art von Verhalten, Correa wurde zu Unrecht des Feldes verwiesen, wir können nicht normalisieren, was normal ist. Das ist einfach, wie ich immer sage, was bei Atletico allein in diesen Derby-Geschichten in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist, von Rassismus, Eklats mal abgesehen, aber auch davon hat man sich nicht so distanziert, verweigerte Passios hier, dieses ewige Gemecker und man sammelt einfach auch viele rote Karten. Allein Savic in seinen letzten 6 Einsätzen, 3 Stück. Atletico hat meiner Meinung nach da jeden Kultstatus, jede Ehre verloren, weil es ist nur noch ein Jammerclub geworden, die dann einfach auch mit solchen öffentlichen Pressemitteilungen, dass während des Spiels der Trainer dann vielleicht mal was sagt, okay, aber so am nächsten Tag wieder so eine Mitteilung, das ist einfach schwach und zeigt lenkt auch ein bisschen von der selbst eher schwachen Saison ab. Sie sind ja Vierter nur in ihrer Champions League Gruppe geworden und auch jetzt in der Liga. Ja, sie sind mittlerweile wieder auf den Champions League Rängen, aber auch das war ja so die schwächste Hinrunde unter Simeone, also da mal wieder peinlich von Atletico meiner Meinung nach.
Tja, aber typisch Spanisch, ne?
Typisch
Spanisch. Das passiert ja jede dritte Woche, dass sich ein Verein, der sich vermeintlich benachteiligt fühlt, auf Social Media äußert oder durch Pressemitteilungen oder über sonst welche Kanäle und da jammert und meckert und
jede Woche vielleicht nicht, aber zumindest jetzt am Wochenende doppelt passiert, denn auch beim FC Elche. Das war schon mal erstmal das Freitagsspiel, das ist auch schon wieder jetzt ein paar Tage her. Ich war schön im Brasas de Vulcano mit Adrian und unserem Praktikanten Aaron. Eigentlich ein netter Abend und dann guckt man so immer ab und zu rauf und ständig ist Gemecker und Gruppenbildung und es ist natürlich auch viel passiert. Wir reden über ein Spiel, wo Elche als Tabellenletzter nach 9 Minuten mit 2-0 führt, unter anderem Elfmeter, gegen Betis. Die führen auch noch bis zur 65. Minute mit diesen 2-0. Am Ende gewinnt aber doch Betis, weil Betis auch 3 Elfmeter bekommt, einen verschießen sie sogar. Den letzten Elfmeter verwandelt dann Willian José in der 95. Minute. Also da schon mal ein wildes Spiel, aber eben sehr viele Elfmeter und auch 2 Spieler auf dem Feld wurden des Feldes verwiesen von Elche, einer noch auf der Bank, das ist jetzt geschenkt. Und auch da, nach dem Spiel, sehr viel Beschweren bei Elche. Was haben sie da, wie war das so? Wurden auch, glaube ich, getweetet von wegen, wir wollen alle gleich behandelt werden. Das ist das Mindeste, was wir verdienen. Wir sind ein Club mit Geschichte und 100 Jahren. Also haben jetzt Jubiläum in diesem Jahr. Und auch da, bei der einen oder anderen Szene kann man auch sagen, ja, unglücklich. Aber es zuckt halt trotzdem überall so ein bisschen der Arm raus. Wie war das bei dieser roten Karte, wo dann so Magallan, glaube ich, so fast der letzte Mann war, wo aber auch so der Arm mit rausgeht und den Ball ein bisschen führt. Es ist alles unnötig. Die waren alle teilweise übermotiviert. Ich glaube, bei diesem letzten Elfmeter, ich bringe jetzt auch teilweise die Sachen durcheinander, wo sich dann Rocco so in den Schuss reingeschmissen hat. Auch da, wenn du dich schon reinschmeißt, dann machst du wie Sergio Ramos und steck dir alle 5 Finger irgendwie ins Po-Loch, dann ist da kein Arm draußen. Aber auch da einfach vogelwild übermotiviert reingeflogen.
Moment, was macht Sergio Ramos?
Na, der hat doch immer die Arme so richtig deutlich hinterm Rücken, wo man nur denken kann, wo hat er die da verschraubt?
Okay.
Einfach nur, damit nirgendwo ein Arm irgendwo abgespreizt ist und der
fliegt da. Ja, aber du weißt schon, dass das recht schwierig ist, dann in irgendwelche Schüsse zu springen, wenn du deine Arme festtackerst am Rücken.
Ramos zeigt es ja.
Naja.
Also da allein diese Szene Rocco, da ist doch der Arm wieder irgendwo als Flügel hin und her, denn ansonsten geht der Schuss aufs Tor, vielleicht sogar rein. Mach's nicht. Das war einfach übermotiviert.
Leichter gesagt als getan. Als Fußballer, ich weiß, wovon ich da rede, aber unterm Strich, es gab 4 Elfmeter, oder? Mhm. Ich muss jetzt nachzählen.
Eine Elche, 3 Betis und
Betis so, hat einfach. Es geht los mit dem ersten von Fidel Chavez, den er, ich meine, auch selber rausholt und dann verwandelt. Mhm. Und das ist für mich schon der schlimmste von allen Elfmetern. Das ist für mich keiner. Also da bin ich wieder bei, boah, Kontakt gesucht, angenommen, aber Kontakt ist ja wirklich gestriffen, touchiert und der Spieler macht so unfassbar viel draus und dann war und dann, oh ja, er wurde ja berührt, muss ich ihn doch geben. Ich fand eine ziemlich ähnliche, gut vergleichbare Szene gab es bei Hoffenheim Dortmund. Da hat der Schiedsrichter gesagt, das ist mir viel zu wenig für einen Elfmeter, hat die Entscheidung korrigiert, obwohl er ursprünglich auf Foul entschieden hat, aber dachte, es ist außerhalb, dann hat er gesehen, es ist innerhalb und in der Zeitlupe gesehen, oh, das ist eigentlich wirklich lächerlich wenig, da touchiert geworden, unten an der Sohle, völlig unursächlich fürs Fallen. Also er will sich nur hinschmeißen, weil er merkt, er wird berührt. Nee, das reicht nicht für einen Elfmeter. Das hätte ich mir auch gewünscht bei der Szene, aber in Spanien gibt es da einfach Elfmeter. Also der war schon lächerlich, fand ich. Den hätte ich nicht gepfiffen. 1-0 für Elche. Der ändert natürlich das gesamte Spiel. Witzigerweise besagter Fidel Chavez, stümperhaft verursacht er dann in der 65. den mit Abstand klarsten Elfmeter im ganzen Spiel. Fand ich eine ganz witzige, ausgleichende Gerechtigkeit. Aber klar, dazwischen gab es eine Handspielrote gegen Magallan und zwei Handspielelfmeter. Unter anderem in der 95. Und jedes Mal war die Hand am Ball, das ist korrekt. Oh, aber das sind trotzdem sehr, sehr harte Entscheidungen, weil, wie gesagt, ich glaube, beide Mal war es übrigens auch Enzo Rocco, ne? der Handspiel spielte von Elche, einmal sogar gelb-rot dafür gesehen. Mhm. Also beide Mal klare Handberührungen, aber schon harte Entscheidung. Vor allem der vorletzte, also der ja dann der verschossen wurde, ja. Da wird ja der Ball
von Borja Iglesias so
abgelenkt, so einen Meter vor ihm. Und da sind wir wieder beim Thema, ey, wenn vor dir ein Stürmer ist und du siehst ja nicht woher, also der Ball wird auf den Stürmer gespielt und irgendwie lenkt er ihn ab, ich weiß gar nicht mehr mit welchem Körperteil, und dann prallt er dir an die Hand und du stehst nur so ein bisschen da und schirmst so den Gegner ab, dann sollte das kein Handspiel sein. Auch wenn die Hand klar getroffen wird, es sieht absolut bescheuert aus, aber ich glaube nicht, dass Enzo Rocco weiß, wie ihm da geschieht. Für mich wäre das der bessere Call gewesen, diesen Elfmeter nicht zu geben. Er wurde immerhin verschossen.
Mhm. Erstmals von Borja Iglesias nicht getroffen.
Genau, so gesehen ausgleichende Universum, ne? Nicht, aber den hätte ich zum Beispiel nicht gepfiffen. Also sprich, wenn ich dann den ersten Elfmeter für Elche sehe und diesen Elfmeter, die hätte man gut und gerne weglassen sollen als Schiedsrichter. Und wenn man dann quasi nur zwei andere gibt, dann ist auch die Aufregung nicht so groß, ne?
Ja.
Also von daher auch wieder der Schiedsrichter enorm im Fokus und ja, typisch spanisch gepfiffen, also sehr kleinlich und für alles gibt's Elfmeter und du weißt ja, wie sehr ich das verachte, sowas. Und im Endeffekt zerpfeifst du natürlich so ein Spiel und bringst die Mannschaften auf gegen dich, ne? Und dass Elche die drei Elfmeter gegen sich kassieren, dann super sauer sind, kann man natürlich auch nachvollziehen. Vor allem, wenn du dann in der 88. einen kassierst, dann wird er verschossen und dann reicht es dem Schiedsrichter in Anführungszeichen nicht, weil so sieht das ja Elche. Und dann gibt es in der 95. immer noch einen. Jo. Dass die dann auf der Palme sind, ist
nachvollziehbar. Ja, da liegen die Nerven blank. Du hast 9 Punkte aus 23 Spieltagen. Also es ist weiter ein hoffnungsloser Fall. Auch wenn du letztes Mal gegen Villarreal mal gewonnen hast, auch zu Hause. Das ist so deine letzte Hoffnung, dass zu Hause irgendwie vielleicht noch was geht. Aber wie ich sagte, das waren teilweise dumme Aktionen. Hier und da zuckt eben doch immer noch eine Hand raus, auch wenn das vielleicht ein Reflex ist, einfach ohne eine große Absicht und kurze Distanz, ich weiß. Aber dann eben auch diese Aufregung, dieses öffentliche Gemecker danach, das ist einfach nicht cool. Der FC Elche darf sich benachteiligt führen. Das war in der Hinrunde dieses eine Spiel in Valencia, wo ihnen der Vorteil abgepfiffen wurde und danach machen sie das Tor. Dabei war der Ball ganz woanders und das war eine ganz kuriose Szene, wo sie eigentlich ihren ersten Saisonsieg verdient gehabt hätten. Aber jetzt in dem Spiel war das eben meiner Meinung nach Übermotivation von Machin, dass sich die Spieler überall reinschmeißen. Dann ständig ist irgendwo ein Arm, Hand am Ball. Also hier und da unglücklich, diskutabel, aber all in all war das einfach wieder ein dummes Spiel vom FC Elche. Auch wenn natürlich es sehr unglücklich aussieht, wenn der Gegner 3 Elfmeter bekommt und in der 95. dann das Siegtor macht. Aber gut.
Wenn du übrigens so ein Spiel nach 2-0-Führung nach 9 Minuten am Ende noch in der Nachspielzeit 2-3 verlierst, dann ist das dein Sargnagel. Ja. Die sind
also auch in doppelter Unterzahl natürlich zu 9. Aber
das ist dann wirklich, also von Elche leider. Sie haben jetzt zweimal alles rausgehauen. Mhm. Der erste Sieg vor 10 Tagen oder wann es war, oder 2 Wochen. Und jetzt kurz davor gewesen, den zweiten zu holen. Aber wenn du da dieses Spiel jetzt so verlierst nach 2-0-Führung, fürchte ich,
Schwierig.
Das war's für dich. Also, sorry an Elche. Tut mir auch ein bisschen leid für die Mannschaft an sich, weil die Art und Weise, die ist ja, die kann ja bitterer nicht sein, das weiß ja jeder, der Fußball spielt in einem Verein, in der 90. verlieren oder in der Nachspielzeit ja sogar, war ja sogar die 96. oder was, ist eh das Bitterste, dann durch Elfmeter, dann nach vor, eine Nachführung zu Hause und wenn du unten drin stehst, ey, das zieht dir komplett den Stecker als Mannschaft. Das ist schon sehr, sehr hart.
Hat der FC Elche was mit dem FC Liverpool gemeinsam? Frühe 2-0-Führung noch aus der Hand gegeben? Naja, von Elche hätte es noch ein Lebenszeichen geben können, gab es nicht. Stattdessen gab es von dem anderen Abstiegskandidaten ein Lebenszeichen. Jetzt sind wir im Mestalla, sind wir beim FC Valencia. Die haben einen absoluten Arbeitssieg gegen Real Sociedad eingefahren. Das war nicht schön, das war nicht spielbestimmt. Viele Fouls, 6-3, gelbe Kartenverhältnis. Real Sociedad natürlich wieder typisch Rückrundenform, wo wenig zusammengeht. Die hatten ihre Chancen, bestimmt auch ein paar mehr Abschlüsse, aber war natürlich auch an sich ein bisschen zu wenig. Aber ich glaube, der Einzige, der es getippt hatte, war auch so Max von wegen auf Valencia sich getippt. Dazu schon mal Respekt, das haben sich nicht viele getraut. Ja, aber irgendwie war es dann das Glück auf der Seite des FC Valencia. Sie hatten ganz gute, gefährliche Konter gesetzt und dann war es in der 40. Minute soweit, dass dann einfach mal Lino auf und durch war. Der hat den Querpass gebracht, den hätte bestimmt Hugo Dudu über die Linie gebracht, aber Zubeldia grätscht dazwischen ins eigene Netz und das dabei ist es dann geblieben. Hier und da noch einen netten Konter gehabt. Ich glaube, Lino hat auch noch den Pfosten getroffen, aber trotzdem ein Arbeitssieg und das jetzt in Ruben Barajas, den neuen Trainer, seinem zweiten Spiel, haben in Getafe verloren 0-1, jetzt 1-0 gegen Real Sociedad, also da ist war dann schon die Stimmung wieder da, da ist die Hoffnung wieder da. Das sieht jetzt schon wieder ein bisschen besser aber auch aus, auch wenn das, wie gesagt, spielerisch jetzt nicht so überragend war und eher konnte. Aber auch so kannst du gewinnen.
Aber muss es ja nicht sein, denn so sieht Abstiegskampf aus, ne? Also das wisst ihr ja vor allem als Valencia, das Publikum an sich, dass die Mannschaft einfach alles rausfeuert. Das ist das Wichtigste für die Fanbase. Ich habe ja mit, als ich in Valencia war, mit einem Fan und Journalisten von Valencia gesprochen und das ist das, was man sich da wünscht von seiner Mannschaft, dass man einfach alles raushaut, dass man kämpft, fightet, ne, läuft und sich in alle Zweikämpfe reinhaut und die B-Note ist wurscht, du musst nicht schön Fußball spielen, erst recht nicht im Abstiegskampf, aber in Valencia ist das eben auch nicht so wichtig, sondern grundsätzlich, ne, dass die Mannschaft 110% gibt und dann siehst du, wenn du 110% gibst, dann kannst du auch mal einen Sieg mal wieder einfahren nach, keine Ahnung, 10 Spielen oder was ohne Sieg. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht nachgeguckt. Aber auf jeden Fall einen Sieg, den sehr, sehr wenige auf dem Zettel hatten. Ich natürlich nicht, du nicht. Und von all unseren Tippern im Tiki-Taka-Tippspiel auch ganz, ganz wenige. Also das war schon überraschend. Aber da siehst du mal, was du mit Einsatz alles erreichen kannst. Also ich finde, auf die Leistung kann man absolut aufbauen, wirklich absolut aufbauen. Das ist fast schon der Blueprint, zumindest in den nächsten Wochen für Valencia. Genau das wiederholen, einsatzmäßig, und dann glaube ich.
Für den nächsten Spieltag, macht gerne so weiter, Valencia.
Ach so. Oh shit.
Ja, ja,
das kommt muss nicht unbedingt sein. Ja, immerhin ist es nicht im Mestalla, sondern im Camp Nou sind sie zu Gast. Aber das ja, als Barca hast du es jetzt auch nicht so gern gesehen, ne? Dass sie jetzt plötzlich da so eine couragierte, engagierte Leistung gezeigt haben.
Ja. Und auch da wieder Barca, Real haben jetzt eben Doppelbelastung mit noch einer englischen Woche und Valencia kann sich ausruhen. Natürlich ist das auch bei Real Madrid gegen Betis dann am nächsten Sonntag der Fall. Also aber ja, das Spiel solltet ihr am Sonntag nicht verpassen. Erst Barca gegen Valencia um 16:15, dann abends 21 Uhr Betis gegen Real Madrid. Das sind schon mal zwei Partidasses. Also ja, Hoffnung ist ein bisschen zurück bei Valencia. Es ist ein Anfang, ein Schritt in die richtige Richtung. Muss natürlich noch ein bisschen mehr passieren. Jetzt sind sie 18. und es ist ja weiter eng da unten, Valladolid nur ein Punkt entfernt, Cadiz zwei Punkte entfernt und noch ein paar andere Teams. Und jetzt sind wir auch schon bei Valladolid. Die haben bei...
Warte kurz, bevor du weitergehst. Mini-Wort noch zu Real Sociedad. Die haben nur ein Spiel gewonnen in den letzten 6 Partien in La Liga. Real Sociedad. Es war es 3-2 bei Espanyol. Mhm. Ansonsten. Und zuletzt auch übrigens in diesen 5 Partien nur in 2 Spielen getroffen. Und wenn man den Sieg von Espanyol ausrechnet, rausrechnet, nur ein Tor geschossen, nur 1-1 gegen Celta.
Das gibt's auch.
0-1 Valencia, 0-1 Valladolid und das 0-0 bei Real Madrid. Das war ja eigentlich ein sehr, sehr positives Resultat. Aber gegen Valladolid und Valencia kein Tor schießen. Und gegen Celta, die ja unfassbar schwach sind in der Abwehr seit Jahren, schießt du auch nur 1. Da siehst du mal wieder, ne? Der Minimalismus, auch bei Barca, Almeria, muss ich auch dran denken, der klappt halt einige Male, aber auf lange Sicht, wenn du da vorne drin keine Tore schießt oder zu wenig kreierst und schießt, dann rächt sich das. Irgendwann geht's nicht mehr gut. Irgendwann gibt's dann halt die 0-0s und 1-0, 0-1s und 1-1s. Und das sieht man jetzt auch wieder. Ja. Rückrunden, Real Sociedad, da ist es wieder.
Die Basken bleiben noch Dritter, ein Punkt vor Atletico, aber ja, mal gucken, wie die sich da halten kann. Wir gehen weiter nach Vigo. Dort gibt's auch, muss man jetzt auch mal ein paar Sachen erwähnen. Man hat natürlich die letzten Wochen wieder einige Tore von Iago Aspas gehabt, aber ich finde, die Abhängigkeit bröckelt vielleicht zu langsam, denn mittlerweile müssen wir mal einen Spieler erwähnen, der so der Breakthrough-Spieler der Saison werden könnte. Der hat zwar auch schon die letzten ein, zwei Saisons, kam der mal ab und zu zum Einsatz. Die Rede ist von Gabri Veiga. Der hat jetzt allein gegen Valladolid, war der beim 3-0-Sieg an allen drei Toren beteiligt, kommt insgesamt auch schon auf 12 Torbeteiligungen in 22 Einsätzen und ja, der ist irgendwie ein starker Spieler, den man mittlerweile im Auge haben muss. Und auch Celta da jetzt mal wieder ordentlich gespielt, 18 Abschlüsse abgegeben und eben dann, ja, Valladolid mal einen Aufsteiger, der auch immer versucht irgendwie mitzuspielen, aber das ist dann, wurde ihn da jetzt zum Verhängnis zu hoch verteidigt und irgendwie dann merkst du den Qualitätsunterschied. Valladolid kann die Chancen nicht nutzen, aber Celta ist dann doch irgendwie auf einmal eiskalt und ja, dann mit dem Heimvorteil haben sie da einen deutlichen 3-0-Sieg eingefahren, später noch eine rote Karte für Valladolid, also Celta läuft jetzt auch wieder ein bisschen besser, Platz 13 mit 27 Punkten. Und irgendwie, ja, merkt man, dass es wächst was, auch im Stadion. Das macht mehr und mehr den Anschein, dass da was passiert. So hinter dem Tor ist ja die eine Tribüne komplett abgerissen. Da ist jetzt mittlerweile, steht schon ein ganz hohes Gestell, wo man sich schon ein bisschen wundert. So, wow, wollt ihr das jedes Mal vollkriegen? So berüchtigt ist, glaube ich, Celta jetzt auch nicht mit immer 100% Auslastung. Aber das Balaidos wächst und Celta jetzt eben mit mal einem Spieler, der auch weiß, wo das Tor steht, Gabri Veiga, wo man nicht immer nur auf Iago Aspas schauen muss, macht das doch ein bisschen Hoffnung, um zumindest einfach im Mittelfeld zu bleiben.
Trend ein bisschen genau konträr zu Real Sociedad von den letzten 5 Spielen. Nur 1 verloren, das war das 0-1 gegen Atletico. Das war ja auch ein bisschen unglücklich, da hättest du ja auch mindestens einen Punkt holen können. Und 3 davon gewonnen. Also von daher, ne, sieht es da wirklich besser aus nach dem Trainerwechsel. Mal sehen, wie das, ob das weiter nach oben geht. Die nächsten Gegner übrigens allesamt mehr als machbar. Osasuna, Rayo, Espanyol und Almeria, also als Celta, kannst du da einige Pünktchen noch sammeln, denke ich mal. Oder kannst guten Mutes sein, dass es nach oben geht in den nächsten Wochen.
Speziell eigentlich Osasuna, weil ich dachte, die legen jetzt auch Fokus auf die Copa del Rey und verlieren dann in Sevilla. Das haben sie nicht. Da kamen sie zu einem 3-2-Sieg fantastisch. Aber ich habe euch noch einen Fauxpas von Celta Vigo versprochen. Hat jetzt an sich nichts mit Sportlichem zu tun oder was da jetzt gegen Valladolid passiert ist. Celta feiert ja in dieser Saison oder in diesem Jahr 100. Geburtstag, 1923 gegründet. Da schon mal Glückwunsch. Im April ist es, glaube ich, soweit. Und sie haben da jetzt ein Video veröffentlicht, um ein bisschen zu zeigen, wie cool Celta ist. Dabei ist aber dieser Fauxpas passiert. Sie haben sich bzw. die Stadt Vigo als die Wiege des spanischen Fußballs bezeichnet, sodass dort schon 1876 Fußball gespielt wurde. Aha, ist eine lange Zeit, stark. Und da hat sich dann der eigentlich älteste Verein in Spanien gemeldet. Ihr kennt ihn natürlich, Recreativo Huelva, für die ich auch einen Platz in meinem Herzen habe. Die haben sich direkt gemeldet. Die sind ja der Decano, wurden 1889 gegründet. Ja, das ist nach 1876. Aber sie schreiben in ihrem Tweet oder unter diesem Video von Celta unter anderem, es ist perfekt dokumentiert, dass schon 1873 in Huelva in der Nähe Fußball gespielt wurde. Das ist die Wiege des spanischen Fußballs. Also du, Celta Vigo, schön, dass ihr 100 werdet, aber respeto al decano, Respekt für den Decano, für den Ältesten, das nur so als kleine Randnotiz. Ja, was haben wir noch hinsichtlich Copa del Rey? Was meinst du denn jetzt im Bernabeu? Ich erinnere mich noch an die letzten Copa-Duelle zwischen Real und Barca. Damals haben wir uns ja kennengelernt. Das war dann Horrorwoche für Real. Erst bei euch verloren, Liga auch verloren gegen euch. Dann kam noch Ajax on top dazu. Da warst du dann nicht mehr da. Du hast einfach hier, ich glaube, 2 Siege im Bernabeu, glaube ich, mitgenommen.
Copa und Ligasieger, ja. 3-0 und 1-0 hat Barca. Binnen einer Woche gewonnen.
Real hat kein Tor gemacht, echt, alter Schwede.
Ja.
Ja, aber jetzt ist eben Barca eher nicht komplett am Boden und zerstört, aber so die Spur ist eben raus, den Faden ein bisschen verloren, du hast weiter. Petri fällt immer noch aus, oder? Oder kommt er zurück?
Fällt immer noch aus, glaube ich. Ja. Ja, nee, die Stimmung ist vor allem nicht gut, ne? Das waren jetzt zwei Tiefschläge. Und da siehst du mal übrigens, was ich dir in den letzten Folgen gesagt habe, wo du immer gesagt hast, ja, Meisterschaft, das sieht schon gut aus. Denkst du, die ist schon so ziemlich entschieden? Nee, im Februar ist einfach noch gar nichts entschieden. Selbst wenn du hier wunderschöne 8 Punkte Vorsprung hast, was natürlich sich viel anhört und natürlich auch viel ist zu dem Zeitpunkt. Aber nee, wenn wenn die englischen Wochen kommen in Europa und du da ein schweres Auswärtsspiel hast und vielleicht sogar einen Nackenschlag und dann drei Tage später ein schweres Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft, die super motiviert ist und dann kommt ein Klassiko und da kannst du ja auch wieder einen Nackenschlag kassieren und das affektiert das nächste Spiel und dann kommt ein super motiviertes Valencia, dann kann es einfach sehr, sehr schnell gehen. Und das ist einfach die Erfahrung, die wir ja sowieso seit vielen, vielen Jahren haben in La Liga. Es kann einfach sehr, sehr schnell gehen. Die Formkurven zeigen wunderschön nach oben, aber die kann so schnell abstürzen. Siehe auch Real Sociedad. Da kann man sie eigentlich fast nie erklären, warum immer in der Rückrunde die immer irgendwie 5, 6, 7, 8 Spiele haben, wo sie nicht gewinnen oder wo sie nur einmal gewinnen oder so. Es geht einfach schnell, wenn du viele englische Wochen hast mit auch vielen sehr, sehr schweren Auswärtsspielen oder schweren Gegnern. Das ist nicht vorhersehbar. Und deswegen würde ich aus Real Madrid Sicht auch die Meisterschaft niemals abschreiben im Februar, weil es einfach nur der Februar ist und weil noch so viel passieren kann, vor allem wenn du zwei Klassikos hast, denn klar, das geht komplett auf die Psyche, auf die Mentalität, wenn du da jetzt richtig einkassierst, ja. Egal übrigens aus welcher Sicht, ne? Kann ja auch andersrum sein. Barca fühlt sich ja traditionell sehr, sehr wohl in den letzten 10, 15 Jahren im Bernabeu, gewinnt da ja häufiger die Klassikos als zu Hause. Von daher ist es ja sowieso unberechenbar, dieses Spiel, eh schon immer, egal wo es stattfindet. Aber es kann in die eine wie in die andere Richtung gehen und eben einen negativen oder positiven Effekt haben für die eine wie die andere Mannschaft. Das haben diese Klassikos immer so an sich. Also Klassiko verlieren ist ja sowieso immer schon Alarmstimmung Nummer eins. Ne? Von daher, er kommt natürlich für Barca zum jetzt sehr unglücklichen Zeitpunkt, eben wegen dieser zwei Niederlagen. Also die Mentalität ist jetzt erst recht gefragt. Soll ich ehrlich sein? Ich habe schon ein bisschen Bammel jetzt vor Donnerstag. Vorfreude hält sich enorm im Grenzen bei mir.
Ja, also Hoffnung schöpfe ich auch mehr aus eurer Form, wie ihr den Faden verloren habt, wie da jetzt auf einmal so dieser psychologische Effekt einfach wieder da ist und die Mannschaft noch nicht so verwachsen und deswegen kann man da jetzt so dazwischen grätschen, die Wunden aufreißen. Bei Real Madrid gibt's auch Ausfälle, also Alaba wird nicht fit, Mondi sowieso nicht und Rodrigo wohl auch nicht, das tut weh, aber trotzdem ist die Mannschaft immer noch gut aufgestellt und Vinicius vorne, also ich könnte mir gut ein paar Tore vorstellen, dass das vielleicht sogar irgendwie im Hinspiel 3-2 ausgeht, dass es nicht ein offener Schlagabtausch wie Liverpool wird, aber wenn beide Mannschaften hier und da Problemchen haben und dann eben die anderen dann doch irgendwie eiskalt ihre Chancen nutzen, es ein lustiges Spiel werden könnte, aber natürlich nochmal der wichtige Hinweis, Copa del Rey Halbfinale hat Hin- und Rückspiel, also jetzt Anfang März sind die beiden Hinspiele, Mittwoch Osasuna gegen Athletic, Donnerstag dann Real gegen Barca und dann Anfang April, erst einen Monat später, sind dann die Rückspiele, also es hat jetzt noch keine großen Auswirkungen auf Donnerstag.
Und keine Auswärtstorregel.
Oh, ja.
Ich erwähne es nur dazu, weil es gibt immer mal die ein oder andere Frage auf Social Media oder von unseren Followern oder so. Ja. Also wie in Champions League, Europa League auch keine Auswärtstorregel, sprich, ne? Verlierst du 2-3, mein Gott, gewinnst du 1-0, geht's in die Verlängerung im Rückspiel. Also eine Niederlage wäre einfach psychologisch gesehen, selbst wenn es vom Ergebnis her, wie gesagt, nicht das Schlimmste wäre, weil 2-3 ist nur ein 1-0 zu Hause, ja. Aber psychologisch gesehen, dritte Niederlage in Folge und dann wieder ein Topspiel verloren und gegen Real, wäre dann schon sehr, sehr bitter für Barca. Also aus Barca-Sicht irgendwie ein Remis holen, das wäre, glaube ich, ein positives Ergebnis. Dann hast du nicht verloren gegen Real, hast das Rückspiel zu Hause. Klar, hast du trotzdem nur unentschieden gespielt, müsstest ja immer noch gewinnen zu Hause, aber einfach nicht verlieren, bitte. Nicht verlieren. Mhm. Ich glaube, das ist auch die Ausgangs- oder die, wie die Mannschaft ins Spiel gehen wird, dass sie sagen wollen, wir wollen den Ball haben, wir wollen Real Madrid selber entnerven, dass die hinterherlaufen müssen, wir wollen das Spiel kontrollieren mit dem Ball, damit wir da ja nicht ins offene Messer laufen oder irgendwie überrannt werden, wobei das einfach immer passieren kann, selbst wenn du den Ball hast, weil Vinicius muss halt nur einmal steil laufen und Modric und Kroos müssen die nur einmal schicken und dann ist er da auf und davon, das hat man ja im letzten Klassiker auch gesehen, falls du dich erinnerst, da ist er ja auch Sergio Roberto weggelaufen beim 1-0.
Ach so,
und hat dann auf
Liga-Hinspiel, meinst du?
Liga-Hinspiel 3-1, ja. Da war ja auch, es passiert jetzt wenig und dann zack. Einmal umschalten, Vinicius rennt einmal davon, dribbelt einen aus, legt rüber oder schießt ihn rein oder Benzema Abstauber und das geht einfach sehr, sehr schnell im Bernabeu.
Aber Araujo ist auch schon ziemlich sein Kryptonit, also das kann man auch ganz gut rausnehmen,
wenn Araujo. Ich bin auch gespannt, ich wollte gerade sagen, zuletzt hat er immer Araujo gegen ihn verteidigt, bis auf jetzt den letzten Liga-Klassiker. Weil ich glaube, da war er verletzt auch, oder? Wenn ich mich täusche. Kann sein,
wahrscheinlich.
Ich glaube, deswegen hat ja Sergio Roberto Rechtsverteidiger und dein Freund Eric Garcia, der war ab und zu ein bisschen überfordert. jetzt mit Araujo, Christensen und Koundé erwarte ich auch, dass sie Araujo wieder auf rechts setzen, weil sie einfach sagen, klar, Koundé ist da super stabil, aber dass du einfach mehr Körperlichkeit und mehr Schnelligkeit hast. Und ja, Araujo hat ja wirklich in den letzten Spielen, wann immer er Rechtsverteidiger gespielt hat, gegen Vinicius hat er ihn komplett abgekocht. Von daher glaube ich, wird Xavi wieder zu diesem Mittel greifen. Mhm. Und dann hast du Koundé und Christensen in der Innenverteidigung. Das verspricht dann schon mehr Solidität, ja, mehr Stabilität als hier.
Das ist die halbe Miete gegen Real Madrid, hat man im Derby gesehen.
Piqué Garcia, ja, ja.
Der Vinicius ist gut rausgenommen und dann Benzema, Asensio nichts zustande gebracht. Mal schauen, Klassiko und andere Spiele, aber auch Copa del Rey und Real Madrid ist ja so eine Sache. Ich hoffe einfach, dass sie Klassiko ernst nehmen, nicht so wie im Supercopa-Finale, sondern dass sie da jetzt bei 100% sind. Könnte ein lustiges Spiel werden, Donnerstagabend. Wir haben jetzt noch am Montagabend, das können wir noch schnell abfertigen, noch die The Best Gala. Wenn ihr das anhört, ist es vielleicht schon gelaufen, weil ihr es am Dienstag anhört. Was haben wir da? Es werden ja etliche Preise verliehen, FIFA Pro Weltelf, Puschka Tor, Fairplay Award, auch die Frauen werden natürlich ausgezeichnet, aber beim Weltspieler oder Weltfußballer ist das ja dann offiziell vom FIFA Award, Benzema, Messi, Mbappé, es kommt ja aufs Kalenderjahr an und ich schätze mal, dass die FIFA da mehr auf Nationalspieler achtet und da eben dann eher den Messi auszeichnen wird, weil Benzema natürlich nur ein phänomenales erstes halbes Jahr hatte, dann das zweite halbe Jahr war okay, seine Statistiken sind in Ordnung, aber hat man sich auch vielleicht ein bisschen mehr erwartet, deswegen sind, glaube ich, dürfte das fast klar sein, dass es Messi wird, oder was denkst du?
Ich habe heute gelesen, dass es wahrscheinlich Messi wird, ja.
Ist ja jetzt kein
wird ja meistens schon geleakt, ja, die Tage vorher. Ich hatte gelesen, dass das erst wahrscheinlich wird. Hm. Von daher gehe ich mal aus, dass das stimmt, weil solche Leaks sind ja selten falsch. Bei Welttorhüter wird wahrscheinlich Dibu Martinez von Argentinien. Weiß jetzt nicht, was der bei Aston Villa gemacht hat, aber mit die WM überstrahlt alles und mit Blick auf die WM ist es da absolut gerechtfertigt, finde ich. Also da wird, glaube ich, Argentinien durch die Bank gewinnen. Scaloni dann logischerweise dann sicherlich Welttrainer, da gibt es, glaube ich, dann auch keine zwei Meinungen.
Oder zumindest beim Torhüter hätte ich gesagt, da hätte auch ein Thibaut Courtois noch gut mitmachen können, weil der das ganze Kalenderjahr über. Aber ja, das ist FIFA und wahrscheinlich wird die auf die WM die meiste.
Genau, die WM ist da einfach brutal im Fokus. Ich habe übrigens einen Klassiko-Nachtrag. Okay. Und der wird dich freuen und für mich ist ein Schlag in die Magengrube. Medical News, First Team Player Robert Lewandowski, Hamstring Strain.
Hör also auf. Was ist das?
Wer spielt denn dann bei euch? Ich hab doch keinen.
Oberschenkel. Holt Braithwaite
zurück.
Hab doch bestimmt
Oberschenkel, Muskel, Blessur, Schmerzen, was auch immer.
Aha.
Ja, bis Donnerstag
ist ja noch Zeit.
Nee. Wenn du Hamstring hast, das ist der Oberschenkel, dann geht das von bis zu Wochen.
Autsch.
Also von daher, Autsch.
Autsch.
Noch eine Hoffnung
für Real.
Das ist richtig bitter.
Okay.
Also, Breaking News. Vor 50 Sekunden erst getweetet worden vom FC Barcelona.
Also hast du gleich was zu tun.
Also habe ich A, was zu tun und B, hoffe ich jetzt noch mehr irgendwie auf dieses Remis, dieses Unentschieden, weil auch ohne, gut, er war jetzt auch nicht super in Form, aber.
Aber ihr habt jetzt keinen mehr. Dann Ferran vorne.
Ferran vorne und Dembélé spielt ja auch nicht, das heißt, du hast rechts Rafinha und links hast du dann auch gar keinen, weil Ansu hat er ja, also hat er jetzt auch einen Schlag aufs Knie abbekommen im Training, war ja auch in Almeria nicht dabei, da weißt du auch nicht, ist der fit und wenn ja, wie sehr. Eieiei. Kein Pedri. Mir wird Angst und Bange.
Aber Defensive habt ihr ja noch, also unentschieden halten. Schauen wir mal. Ich habe nur noch ein, zwei kleine Nachträge zum Abschluss. Und natürlich erstmal noch Spieltagssieger Mixel, 17 Punkte aktuell, war ja untippbarer Spieltag. Ich habe 2 Punkte, du 4, weil einfach alle irgendwie da oben gepatzt haben. Aber noch ein kleiner Nachtrag. Ich hatte ja letztens gesagt, von wegen, oh, der Rekord von Niklas und dem Surgeon mit 28 Punkten stark. Aber da hat sich der Ole gemeldet. Nee, der hat am 9. Spieltag mal 29 Punkte geholt. Also das soll hier nicht unerwähnt bleiben. Da, sorry, Ole, Ehre für dich. Und wenn ihr mal in Madrid seid, ich war am Sonntag noch bei einem Fußballspiel, das war nur fünfte Liga, aber war ein ganz besonderes Spiel, denn CD Canillas, die sind in der Nähe vom Flughafen, Metrostation Pina del Rey, da, die haben Eintritt frei und irgendwie war da ziemlich viel los, viele Leute, ein cooles Vereinsheim mit vielen, na, kann man ganz gut essen, trinken und vielen so Pokalen und irgendwie Real Madrid Erinnerungsstücken, es gibt so ein paar Mourinho-Bilder und Charles, eine Zidane-Figur, also CD Canillas kann ich euch sehr empfehlen, auch wenn das nur fünfte Liga ist, aber irgendwie bei dem Wetter mit einem Bierchen für 1,80 ist das schon ganz okay, kann man sich mal antun, das nur als kleinen Tipp und ansonsten sind wir jetzt fertig mit unserer 171. Folge. Copa del Rey heute Abend noch Villarreal gegen Getafe. klingt auch nicht so schön, wie es vielleicht sein könnte mit Villarreal. Mal gucken. Und dann am Wochenende, wie gesagt, Atletico gegen Sevilla ist auch spannend am Samstag und Sonntag dann Barca gegen Valencia und Betis gegen Real Madrid. Aber erstmal Copa del Rey, erstmal noch den Weltfußballer gucken, wer es wirklich wird. Ja, das war's, oder?
Das war's, oder? Florian hat übrigens noch geschrieben, ich glaube, das haben wir unter den Tisch fallen lassen, dass er den Elfmeter für Barca in der Europa League bei Manchester United lächerlich fand. Ich hätte ihn auch nicht gegeben.
Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Ja, eben, da habe ich mir schon gedacht, du wirst es nicht mal gesehen haben. Wollte ich nur nachtragen, ja, dass wir Florian hier nicht vergessen, der übrigens eine nicht nur eine Horrorwoche, sondern Horrorwochen für Barca tippt. Du hast es ja vorgelesen. Ne?
Valencia und Bilbao.
Ich hoffe, so schlimm wird es nicht, Florian, aber wenn jetzt Lewandowski auch noch ausfällt, oh wei, dann wird mir wirklich Angst und Bange, denn offensiv ist das ja sehr, sehr dünn.
Dann müsst ihr wieder eine Sonderregel finden, um Braithwaite zurückzuholen.
Hör jetzt auf.
Der musste noch sein.
Der musste noch sein, ja. Also, ich freue mich jetzt nicht unbedingt auf die Woche, ich freue mich eher auf die Länderspielpause. Wann kommt die erst danach, ne?
Ja, ist dann noch eine Woche nach dann quasi Valencia, glaube ich.
Ist genau, nach Valencia glaube ich auch, dass sie dann kommt. Also ja. Ich kann es nicht abwarten, dass die endlich kommt. Dann kann ich auch in Ruhe Last of Us zocken, denn die Serie ist ja raus. Und du weißt ja, ich bin großer Last of Us Fan. Ich habe das Spiel, also die erste Episode, schon zweimal gezockt. Das ist ja ein PS3-Spiel, wurde ja dann auf PS4 dann nochmal, ne, gedingst,
du gelauncht. Meinst vier Spiele und ist jetzt auf 5, oder?
Ja, jetzt auf 5, aber es ist ursprünglich Last of Us 1, ist ein PS3-Spiel.
Ach, sogar wurde 3,
auf der 4er nochmal. Okay. Und jetzt ist natürlich die 5er da und für die 5er gibt es das auch nochmal. Auf jeden Fall wurde die Serie kam die Serie raus, läuft die Serie aktuell und ich habe so Lust bekommen, bevor ich die Serie schaue, dass ich nochmal das Spiel spiele, damit ich da nochmal up-to-date bin.
Und jetzt auf der 5er.
Also zocke ich jetzt auf der 5er, genau, Last of Us 1, wohlgemerkt. Mhm. Und deswegen freue ich mich, wenn endlich Länderspielpause ist, damit diese ganze
Krise... Ja, ihr habt doch jetzt keine Europa-League-Wochen mehr.
Das ganze Krisengerede, alles, lasst mir meine Ruhe. Ich will einfach nur Last of Us zocken und ein bisschen runterkommen, ein bisschen hier das Negative auch vergessen, denn die letzte Woche hat einem ja wirklich ein bisschen eine Stecke gezogen, auch aus Barca-Sicht. Ne? Es lief so wunderbar mit alle Spiele gewonnen in 2023 und da siehst du mal, wie schnell das geht bei Barca oder bei Real. Ne? Einfach binnen 5 Tagen 2 Spiele verlieren und du bist komplett die weg. Form und Stimmung ist komplett dahin, von daher
komm endlich
Länderspielpause.
Ja, auch noch, Last of Us hast du mir auch schon oft nachgelegt, aber das, was ich mal gespielt habe, ich bin da zu sehr Schisser, als dann dieser große fette Klicker kam, war es bei mir vorbei. Ich mache mir fast in die Hose. Aber die Serie will ich vielleicht eine
Chance. Aber so weit hast du es gespielt, oder was?
Ja, aber auch vorher schon sehr gelitten, immer wenn es dunkel wird, man hört wieder irgendwo was, oh Gott, und man hat so wenig Munition und oh Gott,
das ist echt. Aber das macht's doch so geil.
Ja, aber
so auf Anschlag ist, ne?
Dass du nie
einfach durchrennen kannst und einfach ballern kannst, wie bei, was weiß ich, Far Cry, was ich jetzt zuletzt gespielt habe, ne? Wo du einfach unendlich Munition, aber 17 Waffen hast, ne? Schießt halt mit dem modifizierten Ding. Ja. Das ist ein bisschen,
verstehe ich voll, aber ich halte es einfach nicht aus. Mein Herz spielt da verrückt. Irgendwann, wenn ich gar nichts mehr zu spielen habe, letztens habe ich erst hier Jurassic World Evolution Dino Park bauen, platiniert. Also, aber es kommen ja noch ein paar mit jetzt Harry Potter wieder oder Hogwarts Legacy und so weiter. Mal gucken, was. Vielleicht gebe ich es irgendwann nochmal einen Versuch. Da musst du mir halt Händchen halten dabei. Aber du kannst ja dann verraten, da kommt jetzt der Dicke rechts.
Also nochmal, für mich nach wie vor mit der GTA-Serie, die mich natürlich auch als Kind, Jugendlicher geprägt hat, und natürlich Red Dead Redemption, das hast du ja wirklich auch rauf und runter gezockt. Die besten 3 Spiele aller Zeiten auf der PlayStation. Xbox habe ich nie besessen, kann ich nichts dazu sagen, aber auf der PlayStation ist bei mir Last of Us ganz, ganz oben. Vielleicht sogar meine Nummer 1 ever. Einfach weil ich dieses Spielprinzip auch so mag und weil es ja auch so was Besonderes ist, weil Open-World-Spiele sind ja trotzdem alle irgendwie gleich. Ne? Du reitest da rum oder fährst da überall rum oder wie auch immer und sammelst irgendwas ein und so. Aber Last of Us trifft irgendwie genau meinen Nerv mit diesem Sammeln und mit diesem Waffen sind knapp, bisschen modifizieren und es ist spannend und an jeder Ecke lauert was. Mich packt das Spiel jedes Mal und deswegen lege ich jedem ans Herz, unbedingt die Spielereihe, die 2 Spiele zu spielen.
Wenn ihr kein Schisser seid wie ich, ja.
Ja, aber dann mach halt das Licht an, Alter. Du musst ja nicht nachts um 3 komplett im Dunkeln spielen mit Dolby Surround, weil dann hätte ich auch Schiss, ey. Wenn du Dolby Surround hättest und dann hörst du diesen Klicker und in deinem ganzen Raum klickert, ja, dann würde ich mir auch in die Hosen machen. Also mach das Licht an hier schön, Frühling, lass die Sonne rein, dann hast du ein bisschen weniger Schiss. Ne?
Das klingt romantisch wieder, ja. Gut, also du machst jetzt Lewandowski-Verletzung und dann viel Spaß beim Zocken. Danke fürs Einschalten, liebe Leute. Hat Spaß gemacht. Dann bis zur nächsten Woche. Dann natürlich mit noch ein paar Eindrücken aus dem Bernabéu vom Pokal. Mal schauen, wie das ausgeht. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss. Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.